Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Tiefgang und Weitblick.
Meine Schwester hat mich schon immer so ein bisschen runtergedrückt, schikaniert, irgendwie mir mal eins mitgegeben. Und jetzt habe ich selber zwei Töchter und wenn ich sehe, dass die Ältere der Kleinen einfach eins mitgibt, dann werde ich sofort wirklich sehr, sehr sauer. Aber ich habe dann auch gemerkt, hey, ich reagiere, glaube ich, in manchen Situationen emotional viel zu heftig, weil das meine eigene Wunde, also meine eigene Verletzung eigentlich wieder aktiviert hat und ich dann wieder gesehen habe, okay, so war das für mich als Kind auch.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Man reagiert auf etwas übermäßig und weiss irgendwie gar nicht so recht, warum. Wie ihr aus dem Quote am Anfang dieser Folge schon herausgehört konntet, es geht um Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben. Und ja, die können Auswirkungen haben auf unsere Psyche bis heute. Unser innere Kind zeigt sich in dieser Situation, sagt Psychotherapeutin Julia Wegmann. Mit ihr möchten wir das Kind in uns heute besser kennenlernen und möchten herausfinden, was denn das Schatten- und Sonnenkind ist in uns und wie wir diesen übermäßigen Reaktionen auf den Grund gehen können. Ich bin Tabea Kobel. Das innere Kind, das ist ja eigentlich ein lustiger Begriff. Gibt es dann auch ein äußeres Kind eigentlich?
Das kann man jetzt nicht so eins zu eins übersetzen, sondern es meint einfach die Teile in uns drin, also eigentlich in unserer Psyche, die aus Erfahrungen und Prägungen in der Kindheit entstanden sind und wo wir uns dann vielleicht auch manchmal klein und verletzlich fühlen oder noch wie ein Kind oder auch wie ein Kind reagieren. Deswegen spricht man vom inneren Kind und sonst gibt es einfach das Ich oder das, was man nach außen sieht. Wenn wir uns jetzt anschauen, dann sehen wir unser Äußeres und das innere Kind meint einfach Anteile im Innern, die geprägt wurden in der Kindheit.
Also das äußere Kind wäre dann ein Kind.
Wenn man äußerlich noch wie ein Kind aussieht, das wäre das äußere Kind. Und bei Erwachsenen geht es dann darum, es gibt so Anteile, oder die man so als inneres Kind bezeichnet und dann aber auch einen kompetenten Erwachsenen. Also wie bin ich eigentlich, wenn ich psychisch ausgeglichen bin, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin und kompetent reagieren kann in Situationen.
Kennst du dein innere Kind? Das redet man ja ein bisschen öfter mal davon oder man hört so ein bisschen davon. Kennst du dein innere Kind oder hast du schon mal dich mit dem befasst?
Ja, aufgrund von meinem Beruf musste ich mich natürlich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Also wenn man eine Therapeutenausbildung macht, muss man selber 200 Stunden bei erfahrenen Therapeuten verbringen und verschiedene Themen anschauen. Und da habe ich auch Fragebögen ausgefüllt, die dann gezeigt haben, was habe ich denn für Schemata. Also beim inneren Kind geht es auch ganz viel darum, was habe ich für Schemata entwickelt, was habe ich für Glaubenssätze entwickelt. Und die habe ich auf jeden Fall angeschaut.
Du sagst, du hast sie in der Ausbildung angeschaut, also hast dich dort damit beschäftigt. Also ist das ganze Konstrukt von dem inneren Kind oder die Lehre oder wie man dem dann will sagen, therapeutische Form, ist das etwas, wo man wirklich anschaut, wenn man in die Ausbildung von einer Psychologin, Psychotherapeutin geht?
Ja, ich glaube, das wäre sogar sehr schlecht, wenn man das nicht anschaut, weil die Anteile, die so in uns drin sind, die Schemata, die Glaubenssätze, die werden häufig im Alltag ausgelöst, manchmal innerhalb von kleinen Situationen. Und als Therapeut sollte man sich selber sehr gut kennen, weil wenn ich mit jemandem in der Therapie sitze und der hat vielleicht Ähnliches erlebt, kann das bei mir ja auch etwas auslösen, auch eine emotionale Reaktion oder eigene Emotionen, die dann plötzlich auftauchen. Und dann ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn ich das weiß, wenn ich die kenne und wenn ich das auch schon bearbeitet habe.
Aber also es ist etwas Wissenschaftliches, wo man da drüber redet.
Ja, genau. Also das kommt so in den 1990er Jahren ist das Thema eigentlich aufgetaucht, so entstanden. Es gab so einen Teil von Psychoanalytikern, eigentlich zwei Schweizer Psychoanalytiker, die Alice Miller und der Carl Gustav Jung, die haben sich damit auseinandergesetzt mit, wie sind wir eigentlich geprägt und was hat das mit uns gemacht. Also es kommt viel aus der Psychoanalyse. Und dann haben das die kognitiven Verhaltenstherapeuten, haben das aufgenommen. Und da war der Jeffrey Young, ist so der Begründer der Schematherapie. Der hat sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, was haben Menschen eigentlich für Grundbedürfnisse und was passiert, wenn die in den frühen Jahren, also da, wo man auch am stärksten geprägt wird, wenn die verletzt werden, was entstehen dann für Schemata, was entstehen eigentlich für Glaubenssätze? Mhm.
Können wir vielleicht gerade noch schnell ein bisschen Beispiel haben? Also, was geht es noch mal ganz konkret? Du hast kurz etwas angetönt. Kannst du da noch mal ein bisschen sagen, was ist denn jetzt das genau, das innere Kind? Mhm. Was versteht man darunter?
Genau, also wir können es vielleicht, kann man es nachher auch noch so ein bisschen, das können wir dann entscheiden, wie weit wir da in die Tiefe gehen wollen. Es gibt eine deutsche Psychologin, die Stefanie Stahl, die hat, würde ich sagen, so das Thema vom inneren Kind eigentlich sehr unter die Leute gebracht mit ihren Büchern, zum Beispiel Das Kind in dir muss Heimat finden.
Genau, habe ich jetzt auch gerade vor mir. Der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme, schreibt sie drauf. Also es ist ein grosses Versprechen. Ich bin gespannt, was du heute erzählst.
Ja, genau. Und sie hat so das Ganze, was aus der Schematherapie kommt, was recht komplex ist, weil insgesamt können wir 18 verschiedene Schemata haben. Und man spricht von verschiedenen Modi, also wie Bewältigungsstrategien, emotionale Reaktionen, die in uns abgespeichert und angelegt sind, auf die wir zurückgreifen, also die sich im Laufe von unserem Leben entwickeln. Und die Stefanie Stahl hat das so ein bisschen runtergebrochen, damit das einfacher ist, weil es ist doch ein sehr komplexes Thema, wenn man in so innere Analysen einsteigt, was da alles eine Rolle spielt. Und sie spricht vom Schattenkind und vom Sonnenkind. Und das Schattenkind ist das, was eigentlich so alle unsere negativen Erfahrungen und verletzenden Erlebnisse aus der Kindheit repräsentiert. Das sind Ängste, Selbstzweifel, negative Glaubenssätze wie ich bin zum Beispiel nicht genug, ich werde nicht geliebt, ich bin irgendwie anders als die anderen, immer wieder werde ich allein gelassen oder verlassen. Also ganz viele so diese negativen Glaubenssätze. Und das Schattenkind bestimmt dann eigentlich in manchen Situationen, wie wir reagieren und wie wir uns fühlen, wenn das wieder aktiviert wird. Mhm. Also vielleicht, ich kann mal ein Beispiel nennen, damit es so ein bisschen greifbarer wird. Ich bin als Kind, also wir sind sehr, sehr oft umgezogen. Und dann habe ich schon, also bis ich 4 war, sind wir 4-mal umgezogen. Und dann habe ich eigentlich, ich glaube, als ich 3 war, in dem einen Ort, wo wir dann ein Jahr gewohnt haben, hatte ich so meinen ersten besten Freund und der war mir super wichtig. Und dann sind wir umgezogen und dann habe ich den, glaube ich, als Kind noch ein Jahr lang vermisst und war irgendwie immer wieder traurig und hatte auch immer wieder solche Ängste, so Freundschaften halten vielleicht nicht lange. Also das wäre so ein Schema von, ich werde wieder verlassen, also es geht wieder was zu Ende, ich bin vielleicht nicht wichtig genug und das kann einen sehr, sehr stark prägen, sodass man vielleicht merkt, okay, manchmal so irgendwann als erwachsene Person kommen so Gefühle von, ich gehöre nicht dazu oder mögen die mich überhaupt, wo ich gemerkt habe, okay, das wäre dann so ein innerer Kindanteil, das kam dann eigentlich aus meiner Geschichte, weil ich oft umgezogen bin als Kleinkind.
Also so Sätze, die immer wieder kommen, so eben wie du sagst, ich gehöre da nicht dazu oder ich bin gar nicht geliebt oder ich schaffe es nicht oder ich muss immer alles perfekt machen. Solche Sätze sind das?
Genau, das wären solche Sätze und ich hatte zum Beispiel, also so mit Ende 20 habe ich dann über einen Persönlichkeitstest rausgefunden, dass ich hochsensibel bin. Und als Kind hatte ich auch immer das Gefühl, ich bin irgendwie anders. Also so in manchen Sachen haben mich meine Eltern einfach nicht verstanden. Wenn ich gesagt habe, mich drückt die Hose, ich kriege Bauchschmerzen, ich kann auf einem bestimmten Bettlaken nicht schlafen, weil das meine Haut kratzt. Da hat meine Mutter gedacht, ich bin total bekloppt, wenn ich da als
so
Kind
irgendwie wenn ich als Kind irgendwelche
Auswasser bekommen habe. Ich war total heikel im Essen. Also ganz viele Sachen habe ich nicht gegessen, habe ich irgendwie nicht vertragen. Ich habe schlecht geschlafen. Also lauter so Sachen, wo ich dann auch immer gemerkt habe, hey, irgendwie bin ich anders. Mhm. Und ich wusste aber nicht, warum. Und das ist dann in der Kindheit entstehen eben solche Prägungen. Ich merke das dann, aber ich weiß vielleicht noch nicht, warum. Und dann bleibt so ein Gefühl zurück, hey, irgendwie bin ich anders. Und heute weiß ich ganz viel über das, womit ich mich auseinandergesetzt habe oder eben auch über so Persönlichkeitstests, wo ich weiß, ja, in manchen Sachen bin ich tatsächlich anders als andere. Also da habe ich eine stärkere, eine extremere Ausprägung oder ich bin eben hochsensibel. Ich spüre Sachen anders, ich nehme Sachen anders wahr. Also es sind ja 20% der Menschen hochsensibel, aber ich verarbeite Sachen anders als ein Großteil der Menschen. Mhm.
Und das, hast du jetzt das Gefühl, das hat dein innere Kind geprägt?
Ja, genau, das wäre jetzt so ein Teil, oder? Wenn wir jetzt mit den Worten von der Stefanie Stahl von meinem Schattenkind, wäre zum Beispiel, dass ich bin anders oder ich gehöre irgendwie nicht dazu, oder? Ich spüre, dass ich anders bin.
Also hat sich quasi die Hochsensibilität mit dem, dass du das wie so gehabt hast schon als Kind, das hat sich nachher in den Satz reingeprägt, oder? Das hat sich entwickelt daraus und heute hast du den irgendwie immer noch, dass das mal ab und zu aufkommt. Also, dass du heute kannst sagen, ja, das ist ein Satz, der meine ganze Kindheit und mein Erwachsenenleben geprägt hat.
Genau, und wichtig ist vielleicht auch, das sind ja so Sachen, das sagt uns niemand bewusst. Also außer wir erleben natürlich zum Beispiel Mobbing. Oder das wäre jetzt so ein Kindheitserlebnis, was vielleicht viele kennen. Ich werde irgendwie gemobbt, ich werde ausgeschlossen und andere sagen mir, hey, du bist komisch, du bist blöd, du siehst bescheuert aus oder was auch immer. Also Sätze, die von außen kommen, passiert dann, dass wir die irgendwann verinnerlichen und eigentlich wie in uns aufnehmen und dann werden das eigene innere Stimmen. Und bei mir war jetzt mehr so, nicht, dass meine Mutter, gut, die hat dann vielleicht schon gesagt, sie versteht mich überhaupt nicht, sie kann das nicht nachvollziehen. Und dann ist natürlich der Umkehrschluss, okay, ich bin irgendwie anders. Mich versteht da keiner in meiner Familie, warum das für mich schwierig ist. Haben mich alle ausgelacht, zum Beispiel, wenn ich nicht auf einem bestimmten Bettlaken schlafen wollte.
Ja, genau. Man hat einfach gedacht, du sagst einfach ein bisschen, jetzt tu doch nicht so blöd, oder?
Ja, also, genau. Das habe ich dann zum Beispiel häufiger gehört. Weil er stellt dich doch nicht so an, das ist doch nicht so schlimm.
Und später hast du gemerkt, es hat eigentlich eine Ursache gehabt. Ja, da ist wirklich etwas dahinter, oder? Und hat dir so viel geholfen, man hat einfach, wäre darauf eingegangen, jetzt auf das Bedürfnis, oder? Wir kommen vielleicht später nochmal darauf zurück, wie dass man das herausfinden kann, so genau, oder? Was ist denn vielleicht auch bei mir das innere Kind, das Schattenkind? Aber reden wir doch noch vom Sonnenkind, du hast das noch angesprochen.
Genau, also das Pendant, das Gegenstück wäre eigentlich das Sonnenkind oder was jetzt auch die Stefanie Stahl sagt oder was so der Ansatz wäre von auch den meisten Therapien, dass wir es eigentlich schaffen, mehr auf unsere positiven Eigenschaften und Seiten auch zurückzugreifen. Also, dass wir lebensfroh sind, neugierig, dass wir ein Vertrauen haben in uns selbst, dass wir auch einen gesunden Selbstwert haben. Und das Sonnenkind steht eben für alle unsere Ressourcen und positiven Potenziale, die da sind, Begabungen, die in uns reingelegt sind und wo wir einen Zugang finden können, zum Beispiel auch darüber, wenn wir uns vorstellen, wann habe ich mich denn geborgen gefühlt, wann habe ich mich sicher gefühlt, wann habe ich mich geliebt gefühlt oder wann bin ich stolz, so richtig stolz auf mich gewesen. Und dann können wir auch erkennen, ah ja, zum Beispiel, das kann ich besonders gut. Oder ich erinnere mich, da war ich total stolz beim 100-Meter-Lauf, als ich die Schnellste war. Oder im Schwimmen, weil mir immer alle gesagt haben, dass ich so gut schwimmen kann oder weil ich so gut zeichnen kann. Ich habe eine ganz kreative Seite oder ich bin musikalisch. Genau, so können wir den Zugang finden zum Beispiel zum Sonnenkind.
Also das heisst, all die Sonne- und Schattenkind-Themen, die man irgendwie mit sich trägt, die sind alle in der Kindheit entstanden. Also eben darum, das innere Kind, also da muss man irgendwie zurückgehen in die Kindheit, schauen, wo hat man dort die prägenden Erfahrungen gemacht.
Genau, und das hat natürlich damit zu tun, also ganz viel kommt auch aus der Bindungstheorie, also welche Erfahrungen mache ich auch, wenn ich auf die Welt komme, was sind eigentlich meine ersten Erfahrungen? Und da geht es auch um Bedürfnisse, also Babys haben das Bedürfnis nach Nahrung, also die spüren eigentlich erstmal, mir ist unwohl oder ich fühle mich wohl. Unwohlsein ist dann, ich bin hungrig, die Windel ist voll, mir ist zu warm oder zu kalt. Und dann äußern das die Babys natürlich durch Schreien, also die machen auf sich aufmerksam. Und wenn ich dann ein sensitives Gegenüber habe, was auf meine Bedürfnisse eingeht, dann merke ich das, okay, ich werde gehört, ich werde gesehen, man geht auf mich ein. Also dann kann eine sichere Bindung entstehen, also das sogenannte Urvertrauen, was eigentlich so der Grundstein dafür wird, hey, wie sehe ich denn eigentlich die Welt? Habe ich das Gefühl, dass auf mich eingegangen wird und dass mein Gegenüber meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht? Also das ist eigentlich so der erste Schritt, wo man weiß, wenn ganz früh nach der Geburt eigentlich schon traumatische Sachen passieren, wenn Kinder vernachlässigt werden, wenn Elternteile sich nicht kümmern können, zum Beispiel, da gibt es natürlich verschiedene Gründe, dann sind das erste prägende Erfahrungen, wo schon ein Schema entstehen kann, ich bin allein oder ich bin hilflos, ich bin nicht genug, oder? Also meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt oder ich werde nicht gehört.
Also ich würde jetzt mal sagen, die meisten Menschen, es gibt natürlich auch solche, die stark vernachlässigt werden als Kind, aber bei den meisten werden wahrscheinlich die Grundsachen ja abdeckt. Also da wird die Windel gewechselt, es gibt das Trinken, im besten Fall bekommt es auch Nähe und Liebe, ein Kind. Und gleich würde ich jetzt behaupten, kann jeder ja irgendwann mit etwas finden in sich drinnen, wo negativ geprägt wurde. Also wo ein Schattenkind ist irgendwo. Wieso ist denn das so? Also wieso? Wir sind ja irgendwie alle abgedeckt mit allem, was man eigentlich braucht.
Also die ganze Theorie von den inneren Kindern oder auch von der Schematherapie geht auf die Grundbedürfnisse zurück, oder das ist eigentlich so der Grundbaustein, dass wir wissen, welche Grundbedürfnisse hat denn jeder Mensch. Und das Erste und Wichtigste, das ist das, was ich eben beschrieben habe, das ist das nach einer sicheren Bindung und nach einer Beziehung zu anderen Menschen. Mhm. Also das ist so ein ganz grundlegender Baustein, wo Verletzungen passieren können. Und der nächste ist dann, dass ich mich selbstständig fühlen kann, also autonom, dass ich mich kompetent erleben kann. Das kann man bei Kindern in der Entwicklung, also wenn man eigene Kinder hat oder Patenkinder, Enkelkinder, wie auch immer, kann man das sehr schön beobachten, dass Kinder irgendwann dahin kommen, ich möchte alleine, ich möchte selber. Ich möchte nicht der Säugling bleiben, der nichts kann oder am Anfang sich nicht eigenständig fortbewegen kann, der sich nicht eigenständig ernähren kann, sondern wir sind eigentlich alle danach bestrebt, oder das ist Grundbedürfnis, dass wir selbstständig sind und dass wir autonom sind, dass wir Dinge alleine machen können. Und das nächste Grundbedürfnis wäre dann so eine Freiheit, dass wir auch unsere Bedürfnisse und Gefühle, dass wir die ausdrücken können und auch, dass wir eine Anerkennung bekommen von außen. Also so unser Selbstwert ist ein zentrales Thema, dass ich das merke, okay, ich bekomme auch Anerkennung. Menschen sind stolz auf mich oder melden mir das auch zurück. Und dann wäre das nächste nach Spontanität, Spaß und Spiel oder auch Lust, also dass wir Freude empfinden können, dass wir einfach unbeschwert Spaß haben können. Und das letzte, das fünfte Grundbedürfnis wäre dann noch, wir brauchen auch realistische Grenzen um uns herum, also Dinge, die uns Halt und Orientierung geben, die um uns sind. Und die Schematherapie geht jetzt davon aus, weil Menschen natürlich so in der Beziehungsdynamik sehr komplex sind, dass eigentlich jeder Mensch in diesen Grundbedürfnissen in seinem Leben Verletzungen erfährt. Und je nachdem, wie stark die sind, also es gibt natürlich Ebenen von traumatischen Erlebnissen zum Beispiel, wo Menschen sehr, sehr stark erschüttert werden. Und dann gibt's auch kleinere Sachen wie: Mein Vater hat so viel gearbeitet, ich habe mich vernachlässigt gefühlt. Aber mein Bedürfnis nach Bindung ist zum Beispiel verletzt worden, oder nach Bindung zu meinem Vater. Oder meine Mutter war immer für mich da, aber meinen Vater habe ich nie gekannt. Also es gibt natürlich ganz, ganz viel, wo diese Bedürfnisse verletzt werden. Oder ich musste immer helfen im elterlichen Betrieb. Ich hatte keine Zeit für Spaß und Spiel.
Also es bedeutet ja auch, oder man kann ja dort natürlich auch schauen, die Eltern, die haben ja wahrscheinlich dann auch schon neu mit das Defizit, und die können dann auch nicht überall alles 100% abdecken. Also ist es eigentlich vorprogrammiert, dass man irgendwie in einem Bereich wahrscheinlich irgendwann mit ein Defizit erfahren. Plus ist es ja auch noch so, dass jetzt zum Beispiel nicht jedes Kind wieder gleich ist und das gleiche Bedürfnis hat. Also wenn jetzt ältere Teil vielleicht viel Aufmerksamkeit geben, aber irgendwie vielleicht keine Grenzen setzen, dann ist es für das eine Kind traumatischer, wie es für das andere ist.
Genau, das ist sehr individuell und sehr verschieden. Also es sind die Grundbedürfnisse, die alle haben, aber natürlich gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt Kinder, die sind willensstärker, die wollen autonomer sein, die wollen möglichst viel selbst entscheiden. Und die können damit nicht so gut umgehen, wenn Eltern dann Grenzen setzen oder wenn Eltern zum Beispiel im Alltag vorschreiben, heute machen wir das. Und dann wird natürlich dieses Grundbedürfnis nach Autonomie stärker verletzt als bei einem Kind, was zum Beispiel viel mehr Nähe braucht, was einfach von Natur aus ein sehr, sehr starkes Bindungsbedürfnis hat.
Was ist denn jetzt die Auswirkung aufs Erwachsenensein? Also als Kind, okay, dann hat man dort irgendwo ein Manko. Was ist die Auswirkung?
Das Entscheidende ist eigentlich, dass wir aufgrund von diesen Verletzungen bestimmte Strategien entwickeln, wie wir das bewältigen können, wenn das Bedürfnis nicht erfüllt wird. Und das kann sein, zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, nach Beziehung, wenn das nicht gestillt wird, es gibt so zwei Extreme, in die es kippen kann. Entweder bin ich total distanziert und gehe keine Beziehungen ein, weil ich mich schützen will, weil ich Angst davor habe, dass ich dann sowieso zum Beispiel wieder verletzt werde, dass das Bedürfnis nicht gestillt wird. Oder ich versuche eigentlich übermäßig alles Mögliche zu machen, dass ich irgendwo Liebe bekomme, dass ich irgendwo Anerkennung bekomme, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, dass Menschen mit mir in Beziehung treten, opfere ich mich zum Beispiel auf für andere.
Also es hat einen Einfluss auf unser Erwachsenenleben, eben wie wir geprägt worden sind, wo das unser Schatten oder unser Sonnenkind ist. Dann merkt man eine Auswirkung, wie dass man sich verhält. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, ja, das ist jetzt einfach sehr eine empathische Person, die ist einfach immer sehr nett zu allen. Aber dort dahinter könnte in dem Fall ein Schattenkind stecken.
Genau, also wir können,
oder die Erfahrung vom Schattenkind.
Genau, wir können da so ein bisschen eintauchen, wenn man dann eigentlich bei sich selber schaut, was habe ich vielleicht für Schemata. Und als ich den Test jetzt gemacht habe, und das haben sehr viele Therapeuten, haben so ein Aufopferungsschema, also das, ich muss für andere da sein, ich muss mich aufopfern oder generell Menschen in sozialen Berufen, häufig in Kombination mit sehr, sehr hohen Standards, also überhöhte Ansprüche an sich selbst, dass ich immer alles gut machen muss, dass es perfekt sein muss, dass es genau sein muss. Und dann kann natürlich, je nach Ausprägung, kann das dazu führen, dass ich irgendwann im Erwachsenenalter einen Leidensdruck entwickle, dass es mir psychisch nicht mehr gut geht. Also ich habe in meinem ersten Job nach der Uni, habe ich in einem Kinderheim gearbeitet mit Kindern von 6 bis Anfang 20. Und meine Aufopferung wurde da aufgesogen wie ein Schwamm. Also da gab es so viele Bedürfnisse, da gab es irgendwie so viel Bedarf, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich hatte dann so einen Hörsturz und ein Rauschen auf dem Ohr. Und dann habe ich gemerkt, hey, zu viele Überstunden. Irgendwie, meine Eltern haben mir dann gesagt, hey, wir haben das Gefühl, das Kinderheim hat dich verschluckt.
Krass.
Also so wirklich von, weil da irgendwie, ich wollte so gerne helfen und so gerne irgendwie für die da sein, dass ich gemerkt habe, hey, jetzt renne ich eigentlich selber ins Burnout, jetzt muss ich eine Grenze ziehen. Oder, und das sind so die Punkte, wo wir merken können, je nachdem, was da für Schemata stecken, was da für Glaubenssätze stecken, was da unser Schattenkind eigentlich so ausmacht, kann das dazu führen, dass wir in irgendeinen Bereich kommen, wo wir merken, hey, da kommen wir in eine emotionale Sackgasse, so geht's nicht weiter. Ich fange an zu leiden. Wenn das so bleibt und wenn ich die Anteile eben nicht anschaue, warum mache ich das denn? Weil ich auch nicht gelernt habe, ich habe auch so ein Schema gehabt vom Unterwerfen oder vom Erdulden und einen schlechten Zugang gehabt zu meinen eigenen Bedürfnissen. Also die anderen waren immer wichtiger als ich selbst. Ich habe mich immer zurückgenommen. Das habe ich als Kind gelernt. Meine Schwester stand viel im Mittelpunkt und ich habe mich zurückgenommen.
Und das hat das ausgelöst. Also, gibt es da noch andere so Symptome, so typische, wo man kann sagen, ja, dort sieht man das im täglichen Leben, dass da vielleicht eben eine Prägung rum ist in der Kindheit?
Genau, also wir können das merken, dass unser inneres Kind, man spricht auch vom Triggern heute, also dass das ausgelöst wird, dass da etwas anklingt, wenn wir emotional sehr, sehr stark reagieren in einer Situation, wo andere denken so, hä, was ist jetzt mit der oder dem los? Ich habe doch nur irgendwas Kleines gemacht oder was Kleines gesagt und da kommt so eine ganze Flut eigentlich an Gefühlen oder vielleicht auch an Gedanken. Das ist das, was man als Schema bezeichnet, wie so ein Strang, so ein Seil, was ineinander verwoben ist, wo eine Emotion kommt, wo bestimmte Gefühle oder auch bestimmte Verhaltensweisen kommen. Da wird in mir etwas ausgelöst. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wir haben ja jetzt auch den Podcast gemacht über Geschwisterkonstellationen, da habe ich ein bisschen was erzählt über die Beziehung zwischen mir und meiner Schwester. Und ich bin jetzt die zweite gewesen, meine Schwester hat mich schon immer so ein bisschen runtergedrückt, schikaniert, irgendwie mir mal eins mitgegeben. Und jetzt habe ich selber zwei Töchter und wenn ich sehe, dass die Ältere der Kleinen einfach eins mitgibt, dann werde ich sofort wirklich sehr, sehr sauer. Also ich habe so richtig gemerkt im letzten Jahr, als es irgendwie extremer angefangen hat, so diese Konkurrenz und so, habe ich gemerkt, hey, ich kann eigentlich nicht ruhig bleiben und jetzt wie mein Mann zum Beispiel so einen Konflikt lösen, weil das mein inneres Kind getriggert hat, meine eigene Verletzung von, hey, ich habe eins drauf bekommen und es ist total scheiße, wenn man immer von der großen Schwester eins auf den Deckel bekommt und das hat mit meinem Selbstwert was gemacht und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt muss ich meine jüngere Tochter irgendwie beschützen, dann kommt natürlich auch noch so ein Mutterinstinkt vielleicht dazu, ich muss das schwächere Kind schützen, aber ich habe dann auch gemerkt, hey, ich reagiere, glaube ich, in manchen Situationen emotional viel zu heftig, weil das meine eigene Wunde, also meine eigene Verletzung eigentlich wieder aktiviert hat und ich dann wieder gesehen habe, ah, okay, so war das für mich als Kind auch.
Mhm. Also so eine übermäßige Reaktion auf eine Situation, wo man eigentlich, wenn man im Umfeld schaut, auch anders könnte reagiert werden darauf. Mhm. Das ist etwas, wie man auch merkt, ah, da habe ich glaube irgendetwas. Mhm. Das ist so eine Art und Weise. Mhm. Du hast jetzt gesagt, dich macht es hässig. Ist das so der einzige Ausdruck, wo man dann kann realisieren, ah, da muss etwas sein, dass es einem hässig macht?
Nein, das kann natürlich auch eine starke Traurigkeit sein. Mhm. Also wenn, ich sage jetzt mal, ich gehe auf irgendeine Veranstaltung von Kollegen, vielleicht von meinem Arbeitsumfeld und dann habe ich das Gefühl, ich gehöre nirgendwo dazu. Und das kenne ich vielleicht aus der Kindheit. Also alle stehen und reden irgendwie miteinander. Mir sagt niemand Hallo. Das habe ich vielleicht als Kind schon erlebt und dann spüre ich plötzlich so eine Schwere und so eine Traurigkeit und möchte am liebsten gehen.
Mhm.
Das könnte jetzt auch sowas sein, oder? Dass man sehr, sehr traurig wird. Oder dass man plötzlich extreme Angst hat. Also merkt, es gibt einen Konflikt mit dem Partner oder der Partnerin und ich habe plötzlich wahnsinnige Angst, verlassen zu werden. Und vielleicht bin ich als Kind verlassen worden, vielleicht ist ein Elternteil gegangen, hat die Familie im Stich gelassen und plötzlich bin ich in der Partnerschaft und es gibt einen Streit, einen Konflikt und ich bin auf einmal total ängstlich und merke das, dass ich emotional einfach sehr, sehr stark reagiere und plötzlich in der Angst drin bin, kriege zum Beispiel Panik, das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Ich ersticke jetzt.
Ich glaube, beim Streit könnte man ja auch einfach wollen, das unbedingt schlichten. Also ich kenne das von mir, ich habe eher so ein Bedürfnis nach Harmonie, also dass es nicht Streit gibt. Ich merke das auch, wenn zum Beispiel ich auf Besuch bin und das Paar dort fängt an zu streiten, ist mir super unangenehm. Dann möchte ich immer irgendwie vermitteln und sagen, hey, können wir das vielleicht irgendwie lösen, das Thema? Ist das auch etwas, was aus dem rauskommt?
Ja, genau. Also das ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Harmonie steckt häufig eben auch dahinter. Ich wünsche mir Beziehung, ich wünsche mir Bindung, ich wünsche mir ein gutes Miteinander, eigentlich sehr, sehr stark, oder? Also ein emotionales Bedürfnis nach Harmonie und nach Frieden.
Mhm.
Und das wird dann schon aktiviert und vielleicht jetzt aus deiner Familienkonstellation heraus, ne, welche Rolle hatte ich im Familiensystem? Da spielt natürlich auch eine Geschwisterkonstellation zum Beispiel eine Rolle. Wo habe ich das gelernt, dass ich der Vermittler bin, zum Beispiel, wenn es Streit gibt?
So als zweites oder mittleres Kind oder so, wo das dann eher ja ausprägt hat, wie wir das im letzten Podcast von den Geschwisterten und Geschwisterten-Rollen angeschaut haben.
Ja, und vielleicht noch als Ergänzung, das wäre dann auch so eine Bewältigungsstrategie. Zum Beispiel bei Streit oder bei Konflikten hat man ja, oder bei mir löst das dann auch Angst aus, da geht was in die Brüche. Ich weiß, meine Eltern haben sehr, sehr viel gestritten und als ich 14 war, hatte ich dann wirklich Angst, die lassen sich jetzt scheiden. Und dann habe ich irgendwie wieder angeregt, dass meine Eltern doch ein gemeinsames Hobby starten.
Das hast du auch geregt?
Ja, so weil ich so eine Angst hatte, dass die sich trennen. Und das ist natürlich meine Angst vom Verlassenwerden gewesen, oder? Also wo ich schon ein Schema hatte, was dann eigentlich getriggert wird. Okay, ich bin sehr nähebedürftig als Kind gewesen. Also ich habe auch so Albträume gehabt mal, dass meine Eltern mich verkaufen und verlassen. Als Kind, also es war der intensivste Albtraum, an den ich mich erinnern kann. Und das ist so ein Schema, also eine Angst vorm Verlassenwerden.
Mhm.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende zum Zweiten, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein grosses Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch.
Also das heisst jetzt, du hast jetzt gerade erzählt eben von so eindrücklichen Momenten, ein Traum oder irgendwie, dass man eben so Situationen plötzlich registriert, wo man übermäßig reagiert oder wo man einfach sich wie betüpft fühlt oder irgendwie unwohl. Das ist ja eine Art und Weise, wie man jetzt eben herausfinden kann, was sind denn diese Sachen bei mir? Also ich würde gerne noch in das Thema ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt Schatten- und Sonnenkind, oder? Wir haben vorhin davon gehabt, was das so ein bisschen ist. Wie kann man jetzt dort wirklich für sich selber jetzt herausfinden, wo dass man diese Punkte hat, die inneren Schatten- und Sonnenkind?
Also es gibt natürlich verschiedene Übungen, die man machen kann. Und das eine wäre eben im Alltag, wenn ich das merke, dass mich eine Situation sehr, sehr stark getriggert hat, dass ich eigentlich wie zurückgehe, wann ist so meine erste Erinnerung an dieses Gefühl? Also ob das jetzt Angst ist oder Traurigkeit oder Wut. Was ist eigentlich meine erste Erinnerung? Wann habe ich das zum ersten Mal ganz intensiv so erlebt? Dann gehe ich zurück eigentlich zu meinem Schattenkind und zu dem Erlebnis, was das ausgelöst hat.
Das hat meistens auch mit eben so Bindungspersonen zu tun, wenn ich mich richtig erinnere, oder nicht? Muss das nicht einmal sein?
Ja, also das ist sehr, sehr häufig so, aber es kann auch ein anderes Erlebnis sein in der Kindheit. Es müssen nicht immer nur die Eltern sein, es können auch andere Bindungsbezugspersonen sein oder für viele gibt es auch fast traumatische Erlebnisse, wenn ich jetzt ein ADHS habe oder wenn ich in der Schule nicht so gut funktioniere, zum Beispiel, dass mir Lehrer immer das Gefühl gegeben haben, ich bin dumm, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Ich im Vergleich zu anderen dann in der Schule zum Beispiel gemerkt habe, hey, ich schaff's einfach nicht, ich kann nichts. Ich
bin, also wichtige Personen, einfach, wo grossen Einfluss haben im Leben.
Genau, so. Aber schon in den ersten Lebensjahren, also so frühe und mittlere Kindheit, ist einfach das, was uns am meisten prägt. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die einschneidende traumatische Erlebnisse später in ihrem Leben haben. Also das kann dann auch nochmal ganz, ganz viel machen oder ja so ein Durcheinander bringen oder auch seelische Schmerzen verursachen.
Also dann dort mal sich probieren zurückerinnern an den Moment. Das ist so ein bisschen... Also ein Negativbeispiel. Was macht man nachher mit dieser Situation?
Also ich würde jetzt sagen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Die Stefanie Stahl hat ja jetzt auch so ein Buch geschrieben zum das für sich selbst durchgehen und durcharbeiten. Es gibt Ebenen, wo ich sagen würde, ja, das ist sinnvoll. Und dann gibt es auch natürlich eine Ebene, wenn ich wirklich... wenn ich zum Beispiel Missbrauch, Misshandlung, schwere emotionale Vernachlässigung als Kind erlebt habe, also wenn da wirklich auch traumatische Sachen sind, würde ich jedem empfehlen, das im Rahmen von einer Therapie aufzuarbeiten und nicht mit so einem Selbsthilfebuch.
Warum? Also,
weil, also wenn ich traumatische Dinge erlebt habe, ist das so, wenn ich dann wieder eintauche und wenn ich mich damit beschäftige, mit meinen inneren Kindanteilen, dann kommt eben diese ganze Flut an Emotionen. Ich tauche wieder ein und das ist auch das, was man in der Traumatherapie macht, aber dann eben begleitet. Ich muss nochmal durch die Situation durch und ich erlebe die auch wieder. Und das kann sehr, sehr viel auslösen. Also auch wenn wie so ein Trauma eigentlich wie abgepackt in der Seele oder im Gehirn in so einer ganz untersten Schublade in der Kiste, wo ich immer drauf gesessen habe, irgendwo versteckt war. Und dann merke ich plötzlich, hey, durch so ein Buch, ich lese das und auf einmal ploppt das Thema auf. Das war meiner Psyche vielleicht vorher gar nicht zugänglich. Das ist auch eine Form von einer Bewältigungsstrategie, dass wir uns an bestimmte Sachen gar nicht erinnern können. Und dann passiert aber irgendwas und das wird wieder ausgelöst. Und dann fände ich das jetzt sehr, sehr schwierig, wenn Menschen da alleine durchgehen müssen, weil das wirklich eine Reihe an Symptomen auslösen kann. Also auch Wiedererleben, Flashbacks, dass bestimmte Ängste wieder da sind, bestimmte Gefühle, dass ich ja einfach, dass das wieder aktiviert wird.
Und Gefahr ist dann, dass man dann irgendwie in einen endlos Negativstrudel kommt und man wie nicht daraus rausfindet.
Ja, oder psychisch sich destabilisiert, oder? Also das einfach... wenn ich das Gefühl hatte, vielleicht ich bin gefestigt oder dass ich merke, hey, jetzt schwanke ich doch wieder emotional. Viele Sachen schmeißen mich wieder aus der Bahn. Ich bin häufiger traurig, ich bin häufiger ängstlich, ich bin schneller gereizt, ich tick vielleicht schneller aus. Ja, also wo einfach dann ganz, ganz starke Emotionen kommen können und natürlich auch je nachdem, was ich erlebt habe. Es gibt auch sehr viele Menschen, die einen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben und sich nicht mehr erinnern können. Und wenn ich dann anfange, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, dann kommen häufig doch auch ploppen auf einmal wieder Erinnerungen hoch.
Also das heisst, wenn man da merkt, das kommt etwas, dann muss man unbedingt Hilfe suchen. Also dort wirklich nicht warten, dann unbedingt psychotherapeutische Hilfe suchen. Also ist nicht für alle gedacht, dass man jetzt da einfach selber ein bisschen gusseln. Man kann mal anfangen, aber man muss da schon ein bisschen auch mit sich gut umgehen, also liebevoll sein mit sich. Also wenn man merkt, dass es einem überfordert, jetzt in eine Gefühlswelt einzutauchen von der Kindheit, dass man dort einfach auch sorgfältig ist mit sich selber.
Und das ist so, also das sagt die Stefanie Stahl in ihrem Buch auch, alles, was wir natürlich an Mustern entwickelt haben über unser Leben, das sind so, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen in anderen Podcasts, wie Pfade in unserem Gehirn, die dann auch so gebahnt sind, also automatische Reaktionen, automatische Verhaltensweisen, und die zu verändern, braucht auch Zeit. Also es braucht Zeit, dann auch neue Strategien zum Beispiel zu erlernen. Wenn ich merke, hey, mit der Strategie, zum Beispiel mit der Aufopferung, laufe ich ins Burnout, oder? Ich muss lernen, Grenzen zu ziehen, ich muss lernen, Nein zu sagen, ich muss Konflikte aushalten können. Also ich bin auch sehr harmoniebedürftig gewesen, und dann ordnet man, oder so ein Unterordnungs-Unterwerfungsschema, okay, dann mache ich das. Und dann muss man lernen, okay, jetzt muss ich Nein sagen, und dann muss ich das auch aushalten können. Und ich fand es jetzt sehr hilfreich, auch bestimmte Sachen eben im Rahmen, bei Therapeuten ist dann die Selbsterfahrung, also im Rahmen von einer Therapie, in einem geschützten Setting Sachen auch einzuüben.
Aber bleiben wir doch nochmal schnell dort, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt vielleicht selber mal eben in so eine Situation rein, wir merken, da hat uns etwas triggert, das hat uns geprägt, für auch im Erwachsenenleben jetzt. Was können wir dann, sag jetzt mal, wenn es jetzt in einem gesunden Verhältnis ist, wo nicht traumatisch war, was können wir als nächstes machen?
Also das eine ist, wenn ich so eingetaucht bin, zum Beispiel in eine Situation, oder wenn ich im Alltag was erlebt habe. Ich habe dann zum Beispiel gemerkt, in der Phase, wo ich schneller mit meiner größeren Tochter auch geschimpft habe, hat es ganz viel auch in mir ausgelöst. Ich bin die schlechteste Mutter der Welt. Jetzt bin ich irgendwie laut geworden, jetzt habe ich geschimpft, und das sind dann solche negativen Glaubenssätze. Also wir können uns auch selber beobachten, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst. Wenn zum Beispiel ein Konflikt passiert ist, wenn ich irgendwo emotional reagiert habe, was sage ich mir selber denn dann im Nachhinein? Und häufig haben wir sehr, sehr stark ausgeprägte innere Kritiker oder auch innere Richter. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen für diese inneren Anteile, die etwas von uns fordern, die uns strafen, die uns kritisieren oder die uns selbst abwerten. Und dann kann ich auch den Fokus darauf richten, wie spreche ich denn eigentlich mit mir selbst? Welche Sätze tauchen auf? Und dann kommt man so auf die negativen Glaubenssätze und kann dann auch die entdecken. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Immer mache ich alles falsch. Oder ich darf keine Fehler machen.
Ja.
Oder wo ich so gemerkt habe, okay, so ein Anspruch oder auch so ein Schema eben nach sehr hohen Standards, nach Perfektionismus ist, ich muss eine perfekte Mutter sein, und dann zu merken, okay, bin ich nicht, oder ich schaff's nicht.
Aber lange ist es dann, wenn man sich dann einfach sagt, nein, das stimmt jetzt nicht. Also weil das ist ja so, wie du es gesagt hast, das sind ja so Autobahnen in unserem Hirn drin, die so stark sind, die schon seit Kindheit, je nach Alter, jahrelang trainiert sind, die das uns immer wieder sagen.
Ja, es ist nicht ganz so einfach, aber der Weg ist schon, dass ich lernen muss, wenn ich so einen negativen Glaubenssatz, wenn ich auf den gestoßen bin, zum Beispiel immer mache ich alles falsch, also häufig sind das eben auch so Absolutheiten, immer, nie mache ich, keiner liebt mich, ich bin nie gut genug, oder dass man schon mal anfängt, das zu hinterfragen, ist es denn wirklich so, bin ich immer eine schlechte Mutter? Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn ich mir die Frage stelle, bin ich jetzt immer eine schlechte Mutter, muss ich sagen, nein, es gibt auch Sachen, die mache ich gut. Es gibt auch Sachen, da finde ich, das mache ich richtig gut, oder da kann ich stolz auf mich sein, oder da habe ich viel in meine Kinder investiert. Oder jetzt bin ich selber in so einen Impulskontrollverlustbereich gekommen, wo ich laut geworden bin, wenn mein Stresslevel zum Beispiel zu hoch ist oder wenn mich emotional etwas getriggert hat. Aber es gibt auch ganz viele Momente, wo das nicht so ist. Also nicht dann einfach sagen, nein, das stimmt nicht, sondern man muss dann für sich auch selber wirklich analysieren, okay, ist das immer so? Gibt es auch eine Ausnahme? Gibt es einen Moment, wo das anders war? Habe ich mal das Gefühl gehabt, ich bin gut genug? Gibt es Menschen, die mir gezeigt haben, dass sie mich lieben und dass sie mich mögen und dass sie mich wertschätzen?
Das wäre ein weiterer Schritt, wo man dann kann in dieser Übung vielleicht auch machen, also wenn man sich selber den Moment jetzt nochmal vor Augen geführt hat, wo man das erste Mal erlebt hat, wo man es vielleicht jetzt immer wieder erlebt, wo ist die Ausnahme? Das wäre so ein weiterer
Punkt. Das ist so eine Entmachtung eigentlich von diesen negativen Glaubenssätzen durch eine Art Realitätscheck. Stimmt das denn jetzt so? Mhm. Ist das immer so?
Und nachher?
Und nachher, also wenn ich das gemerkt habe, zum Beispiel, es stimmt nicht, kann ich auch da hinkommen, solche Glaubenssätze für mich umzuformulieren in positive Glaubenssätze. Oder man kann auch sagen, eine Selbsterfahrungstherapeutin von mir hatte mal so ein Arbeitsblatt, da stand Giftsätze und Balsamsätze. Mm. Und dann waren die Giftsätze, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss. Und Balsamsätze sind dann eher, ich möchte, ich will, ich darf. Zum Beispiel, ich darf mir selber etwas Gutes tun. Ich darf auch mal laut werden. Ich darf auch nicht perfekt sein, zum Beispiel. Also, dass man Sätze für sich umformuliert oder ich werde geliebt. Es gibt Menschen, die mich lieben und denen ich wichtig bin. Mhm. Oder nicht jeder muss mich mögen. Also, ich habe gemerkt, das war für mich so ein wichtiger Satz, irgendwann auch zu merken, wenn man so harmoniebedürftig ist und sich immer aufopfert für andere. Habe ich schon gemerkt, ich möchte eigentlich sehr gerne gemocht werden von anderen Menschen. Mhm. Und irgendwann hat mich so dieser Satz auch wie so ein bisschen entlastet, mir zu sagen, es ist okay, ich muss nicht jeden mögen und mich muss auch nicht jeder mögen.
Das ist noch schön. Viel besser als, ja, ich werde geliebt. Mhm. Oder so, oder? Also nicht nur das Gegenteil jetzt einfach formulieren von, niemand liebt mich, sondern, und dann sagen, doch, ich werde geliebt, sondern eben, ich muss nicht jeden mögen. Mhm. Und mich muss auch nicht jeder mögen. Also eigentlich noch eine kleinere Form oder eine kleine nähere Form, vielleicht auch nicht so eine absolute. Mhm. Also dass man dort irgendwo einen Satz findet, der für sich selber etwas auslöst.
Mhm. Genau, also der in einem selber auch einen emotionalen Anklang findet. Mhm. Ich glaube, das ist so, oder das kann sehr, sehr individuell sein. Was hilft eigentlich meinem Schattenkind, sich besser zu fühlen oder sich getröstet zu fühlen? Mhm. Wir haben ja auch einen Podcast gemacht zum Thema Selbstmitgefühl. Also wie kann ich eigentlich lernen, meine eigene Unvollkommenheit zu umarmen, mich selber in den Arm zu nehmen? Das wäre jetzt an meinem Beispiel, ich fühle mich wie die miserabelste Rabenmutter auf der Welt. Zum Beispiel zu sagen, hey, nein, ich nehme mich selber in den Arm und sage mir eigentlich, hey, das ist okay, das hat gerade was in dir getriggert, du hast wenig geschlafen, du bist irgendwie gestresst gewesen, deswegen bist du laut geworden, es ist okay. Sag deinen Kindern Entschuldigung, oder? Und dann wird dir vergeben, oder? Sie lieben dich trotzdem, auch wenn dir das passiert ist. Aber so die inneren Anteile mit uns selber ein Mitgefühl zu entwickeln, eigentlich dann zu sehen, ja, das passiert und das ist menschlich und das ist okay.
Also es könnte jetzt auch ein erster Schritt sein, so im Alltag, wenn man jetzt, dass man ein bisschen möchte auf die Reise gehen mit dem, mit diesen inneren Gefühlen, die man da hat, die manchmal eben so eine starke Reaktion auslösen, dass man dort wirklich einen Moment innehaltet und überlegt, Moment, schau, was passiert jetzt da gerade? Mhm. Ah, da ist einfach das innere Kind. Der Anteil kommt jetzt mega stark, hat nichts mit dieser Situation zu tun. Mhm.
Genau, und man kann auch bei dem inneren Kind, oder also bei der Stefanie Stahl ist es einfach das Schattenkind, man kann das auch aber so ein bisschen differenzieren. Was sind so verletzte Anteile? Also wo fühle ich mich plötzlich klein und einsam und wertlos? Oder es gibt auch so ein wütendes Kind, wo ich merke, hey, da kommt jetzt plötzlich so eine Wut oder ich werde impulsiv. Dann gibt es auch so ein impulsives Kind. Und wo ich das auch nochmal merken kann, hey, was klingt da eigentlich in mir an? Ist es so eine tiefe Verletzung und wo kommt die eigentlich her? Woher kommt vielleicht die Wut? Wo ich jetzt weiß, auf meine große Tochter habe ich dann projiziert vielleicht auch die Wut auf meine Schwester, die mich da so ein bisschen schikaniert und niedergemacht hat. Und das kann man dann für sich rausfinden. Und ich finde, das ist jetzt auch so eine Ebene, was man selber machen kann oder selber realisieren kann. Als ich dann gemerkt habe, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht Sachen auf meine Tochter übertrage, die ich selber erlebt habe. Ich weiß ja gar nicht, ob für meine kleine Tochter das genau gleich ist, ob die das genau gleich empfindet. Zum Beispiel, für mich war das schlimm.
Für oder sie aber, vielleicht etwas ganz anderes.
Genau,
oder?
Aber das heißt, für sie muss das nicht gleich schlimm gewesen sein.
Jetzt haben wir ganz viele über Schattenkind geredet, haben da gute Übungen dazu bekommen. Kann man jetzt das Ganze einfach auch gerade für Sonnenkind noch anwenden?
Genau, also diese Visualisierung an Situationen denken, wann habe ich mich das letzte Mal so gefühlt, wo jetzt beim Schattenkind die unangenehmen, eher negativen Emotionen sind, während es beim Sonnenkind dann eben die positiven, wann war ich so richtig glücklich, wann war ich so richtig zufrieden, wann war das in meiner Kindheit oder das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, vielleicht hat mir irgendjemand mal was geschenkt, was ich mir sehnlichst gewünscht habe oder Zeit mit mir verbracht, also was hat mich eigentlich so richtig glücklich und zufrieden gemacht. wie kann ich dann auch glücklich und zufrieden sein? Was brauche ich? Also darüber kann ich auch einen Zugang finden zu meinen Bedürfnissen und damit dann eigentlich mein Sonnenkind nähren, oder wenn ich weiß, ja, das brauche ich zum Beispiel. Ich brauche viel Nähe oder ich brauche viel Zärtlichkeit oder meine Liebessprache sind Geschenke. Ich habe gerne Geschenke von jemandem und dann bin ich so richtig glücklich oder fühle mich geliebt. Also was braucht denn auch mein Sonnenkind, dass es ihm gut geht?
Also dort auch kann man schauen, das hast du oft in der Kindheit geprägt, was man in dem Fall eben so für Treatments braucht in den Erwachsenen, oder wenn man erwachsen ist. Und dass man dort ein bisschen kann das dann auch verstehen, warum dass man denn das auch vielleicht hat. Kann vielleicht auch eine gute Erklärung sein für jemanden, wieso brauchst du immer Geschenke? Ja, ich habe als Kind immer Geschenke bekommen und irgendwie hat mir das geholfen, oder wie?
Ja, oder so Aufmerksamkeiten. Ich weiß zum Beispiel, meine Oma hat früher, wir waren immer viel im Wald und dann durften wir danach Fernsehen gucken und dann hat sie so Kübel mit warmem Wasser hingestellt und auf einem Brettli so klein geschnittene Banane und Apfelschnitzli mit so einem kleinen Spieß. Und das habe ich geliebt als Kind. Und dann habe ich gemerkt, hey, das hat in mir so ein Geborgenheitsgefühl gegeben. Irgendwie so das warme Wasser nach so einem anstrengenden Tag und dann irgendwie so das kleine Zwiri, was meine Oma da gemacht hat. Und ich habe das bei meinen Kindern jetzt auch so gemacht. Also eine Zeit lang habe ich dann angefangen, hey, komm, wir waschen noch die Füße. Und die fanden das auch mega cool in so einem warmen Eimer. Und dann habe ich auch so kleine Obstgabeln bestellt für Zwiri. So, oder? Ja. Also eigentlich... Wo merke ich denn, hey, da fühle ich mich richtig glücklich, da fühle ich mich richtig zufrieden und wie kann ich das übertragen? Ich habe auch, meine Oma ist letztes Jahr gestorben und dann habe ich angefangen, ich habe Gott sei Dank irgendwann vorher ihr Rezept für die Apfelpfannkuchen, die ich geliebt habe als Kind. Ich habe mir das irgendwann mal von ihr zeigen lassen und habe mir alles aufgeschrieben, weil das war so ein Rezept mit einer Tasse und dann muss der Teig halt so eine Konsistenz haben und dann ist es gut, also nicht so genaue Mengenangaben. Und dann habe ich angefangen, das mit meinen Kindern zu machen. Also so die Apfelkuchen aus meiner Kindheit, die einfach ein schönes, warmes Gefühl auslösen, weil es die dann immer gab, wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, weil das mein Lieblingsessen war.
Also eine ganz schöne Erinnerung, die du für dich als Sonnenkind nachher irgendwie abgespeichert hast, wo du jetzt aber mit dem, dass du es machst, vielleicht ja eben auch deine Kinder wieder prägst. Also
ja.
Wo man etwas kann eigentlich mitgeben, wo man positiv erlebt hat und wo im besten Fall vielleicht etwas Positives nachher auch über Generationen übertragen wird.
Genau, und für mich selbst auch. Also ich habe dann auch gemerkt, wenn ich das mache, dann denke ich an meine Oma und dann kommt auch dieses Gefühl von Liebe, von Geborgenheit. Meine Oma war sehr gastfreundlich, dann habe ich gemerkt, das hat mich sehr geprägt. Ich liebe Gastfreundschaft, ich mache gern Sachen für andere und dann kommt das auch, oder? Das ist dann so ein Teil von meinem Sonnenkind ist, hey, ich bin gastfreundlich und ich bin großzügig. Und das habe ich gelernt von meiner Oma. Also man kann dann über solche Eintauchen in positive Kindheitserinnerungen, findet man dann auch einen Zugang zu seinem Sonnenkind. Was hat mich geprägt? Was sind vielleicht Eigenschaften, die ich mitgenommen habe? Wann fühle ich mich wohl? Das können auch manchmal so Düfte sein, oder? Da waren immer noch so Zucker und Zimt über den Apfelpfannkuchen und schon nur so dieser Duft, oder? Dann kommt das positive Gefühl, weil unser Gehirn das natürlich alles zusammen abspeichert.
Also sehr schöne Erinnerung, die du da mitnimmst und die dein Sonnenkind in dem Fall auch geprägt hat oder dein innere Kind geprägt hat, die schönen Seiten. Und wo man ja ganz viel weitergeben darf, auch an andere, an Kinder, an das Umfeld, an vielleicht auch den Partner und Partnerin. Oder? Ja. Sehr gut, danke dir vielmals für die ganze Ausführung über das innere Kind. Es gibt da natürlich noch ganz viele, wo man noch mehr darüber reden könnte, aber... schon mal einen grossen Teil davon haben wir abgedeckt. Danke dir, Julia.
Ja, danke auch.
Ja, gibt es so eine Situation in der Kindheit, die mich da mega geprägt hat? Wo vielleicht irgendjemand etwas zu mir gesagt hat, das mich bis heute triggert? Also im ersten Moment ist mir das nicht gerade in den Sinn gekommen. Aber so Situationen, wo ich heute emotional werde, und ich aber eben nicht einordnen kann, da bin ich dann doch schon ehrfündig geworden. Also ich werde mich auf die Reise machen und probiere herauszufinden, wo das herkommt. Und dann probiere die Glaubenssätze, die dahinter stecken, umformulieren. Morgen ist es, glaube ich, vielleicht schon noch nicht gerade anders. Aber nur schon das Wissen darüber, dass ich etwas verändern kann an diesen Sätzen, die da manchmal in meinem Kopf sind, die irgendwie mit nie, immer oder niemand zu tun hat, das gibt schon Hoffnung. Und ich möchte definitiv auch ein bisschen netter sein zu mir in der Zukunft. Wie geht es euch mit dem inneren Kind? Habt ihr vielleicht noch Fragen oder möchtet ihr euch noch ein bisschen vertiefen in das Thema? Wir haben euch sonst auch noch einen Link zu Büchern in den Shownotes. Und auch sonst Kontakt findet ihr alles dort. Wir geben also auch Antworten, einfach, dass ihr es wisst. Danke vielmals fürs Zuhören. Jetzt freue ich mich aufs nächste Mal. Habt's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.